Liebe Zeitreisende, liebe Zeitleserinnen und Zeitleser, in Zeiten pandemischer Kontaktbeschränkungen finden wir vielleicht öfters den Weg zu unserem Bücherregal. Einen Roman, den wir immer schon mal lesen wollten, aber es fehlte uns einfach die Zeit dafür. Ich habe da einen Vorschlag, ein Buch, das auch unsere epidemiologische Situation einfängt, wenngleich es an ganz anderen Orten spielt, nämlich in einem Sanatorium in der Schweiz. Thomas Manns Zauberberg ist einer der Jahrhundertromane, die ein bleibendes Gewicht haben in der Weltliteratur. Zudem führt seit Jahren eine Zeitreise dorthin, auf die Schatzalp, dem zu Zeiten Thomas Manns berühmtesten Lungensanatorium in Davos. Mit einer Bergbahn gelangt man dorthin, 400 Höhenmeter oberhalb Davos gelegen, und noch heute atmet das Hotel den abgeblätterten Charme des frühen 20. Jahrhunderts. Wenn sich die Gruppe dort zur ersten Kontaktaufnahme am Kamin eingefunden hat, wenn im Jugendstil-Speisesaal das Essen eingenommen worden ist, dann lese ich den Gästen bei einem Glas Wein das erste Kapitel aus dem Roman vor, das die Reise des jungen Hans Castorp von Hamburg nach Davos schildert. Lehnen Sie sich also zurück, imaginieren Sie den großen Saal des Hotels mit den bequemen Sesseln und beamen Sie sich zurück ins Jahr 1907. Aus dem Zauberberg, erstes Kapitel, Ankunft. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herrenländer, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Von da an verzettelt sich die Reise, die so lange großzügig in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt, und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe. Jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge. Hans Castorp, dies der Name des jungen Mannes, befand sich allein mit seiner krokodilsledernen Handtasche, einem Geschenk seines Onkels und Pflegevaters Konsul Tienappel, um auch diesen Namen hier gleich zu nennen, seinem Wintermantel, der an einem Haken schaukelte, und seiner Pleitrolle in einem kleinen, grau gepolsterten Abteil. Er saß bei niedergelassenem Fenster, und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er, Familiensöhnchen und Zärtling, den Kragen seines modisch weiten, auf Seide gearbeiteten Sommerüberziehers aufgeschlagen. Neben ihm auf der Bank lag ein broschiertes Buch namens Ocean Steamships, worin er zu Anfang der Reise bisweilen studiert hatte. Jetzt aber lag es vernachlässigt da, indes der hereinstreichende Atem der schwer keuchenden Lokomotive seinen Umschlag mit Kohlenpartikeln verunreinigte. 2 Reisetage entfernen den Menschen und gar den jungen, im Leben noch wenig fest wurzelnden Menschen, seiner Alltagswelt, all dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Absichten nannte, viel mehr, als er sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ. Der Raum, der sich drehend und fliehend zwischen ihn und seine Pflanzstätte wälzt, bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt. Von Stunde zu Stunde stellt er innere Veränderungen her, die den von ihr bewirkten sehr ähnlich sind, aber sie in gewisser Weise übertreffen. Gleich ihr erzeugt er Vergessen. Er tut es aber, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt. Ja, selbst aus dem Pedanten und Pfahlbürger macht er im Handumdrehen etwas wie einen Vagabunden. Zeit, sagt man, ist Lethe. Aber auch Fernluft ist so ein Trank. Und sollte sie weniger gründlich wirken, so tut sie es dafür desto rascher. Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen, sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung war vielmehr gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden musste, ganz als derselbe zurückzukehren, als der er abgefahren war, und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst zurückliegenden, seinem Examen und dem unmittelbar bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Thunder und Wilms, Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede, beschäftigt und über die nächsten 3 Wochen mit so viel Ungeduld hinweggeblickt, als seine Gemütsart nur immer zuließ. Jetzt aber war ihm doch, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten und als ob es nicht angehe, sie auf die leichte Achsel zu nehmen. Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wusste, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten, es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde. Vielleicht war es unklug und unzuträglich, dass er, geboren und gewohnt, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel zu atmen, sich plötzlich in diese extremen Gegenden befördern ließ, ohne wenigstens einige Tage an einem Platze von mittlerer Lage verweilt zu haben. Er wünschte, am Ziele zu sein, denn einmal oben, dachte er, würde man leben wie überall und nicht so wie jetzt im Klimmen daran erinnert sein, in welchen unangemessenen Sphären man sich befand. Er sah hinaus. Der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass, man sah die vorderen Wagen, sah die Maschine, die in ihrer Mühe braune, grüne und schwarze Rauchmassen ausstieß, die verflatterten. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten, links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. Stockfinstere Tunnel kamen, und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Sie schlossen sich. Neue Engpässe folgten, mit Schneeresten in ihren Schründen und Spalten. Es gab Aufenthalte an armseligen Bahnhofshäuschen, Kopfstationen, die der Zug in entgegengesetzter Richtung verließ, was verwirrend wirkte, da man nicht mehr wusste, wie man fuhr und sich der Himmelsgegenden nicht länger entsann. Großartige Fernblicke in die heilig, phantasmagorisch sich türmende Gipfelwelt des Hochgebirges, in das man hinan- und hineinstrebte, eröffneten sich und gingen dem ehrfürchtigen Auge durch Pfadbiegungen wieder verloren. Hans Castorp bedachte, dass er die Zone der Laubbäume unter sich gelassen habe, auch die der Singvögel wohl, wenn ihm recht war. Und dieser Gedanke des Aufhörens und der Verarmung bewirkte, dass er, angewandelt von einem leichten Schwindel und Übelbefinden, für 2 Sekunden die Augen mit der Hand bedeckte. Das ging vorüber. Er sah, dass der Aufstieg ein Ende genommen hatte, die Passhöhe überwunden war. Auf ebener Talsohle rollte der Zug nun bequemer dahin. Es war gegen 8 Uhr, noch hielt sich der Tag. Ein See erschien in landschaftlicher Ferne, seine Flut war grau und schwarz, stiegen Fichtenwälder neben seinen Ufern, an den umgebenden Höhen hinan wurden dünn weiter oben, verloren sich und ließen neblig kahles Gestein zurück. Man hielt an einer kleinen Station. Es war Davos Dorf, wie Hans Castorp draußen ausrufen hörte. Er würde nun binnen kurzem am Ziele sein. und plötzlich vernahm er neben sich Joachim Ziemsens Stimme, seines Vetters gemächliche Hamburger Stimme, die sagte: »Tag nun, du steige nur aus!« Und wie er hinaussah, stand unter seinem Fenster Joachim selbst auf dem Perron, im braunen Ulster ganz ohne Kopfbedeckung und so gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Er lachte und sagte wieder: »Komm nur heraus, du, genier dich nicht!« »Ich bin aber noch nicht da«, sagte Hans Castorp verdutzt und noch immer sitzend. »Doch, du bist da. Dies ist das Dorf. Zum Sanatorium ist es näher von hier. Ich habe einen Wagen mit. Gib mal deine Sachen her.« Und lachend, verwirrt in der Aufregung der Ankunft und des Wiedersehens, reichte Hans Castorp ihm Handtasche und Wintermantel, die Pleitrolle mit Stock und Schirm und schließlich auch Ocean Steamships hinaus. Dann lief er über den engen Korridor und sprang auf den Bahnsteig zur eigentlichen und sozusagen nun erst persönlichen Begrüßung mit seinem Vetter, die sich ohne Überschwang wie zwischen Leuten von kühlen und spröden Sitten vollzog. Es ist sonderbar zu sagen, aber von jeher hatten sie es vermieden, einander beim Vornamen zu nennen, einzig und allein aus Scheu vor zu großer Herzenswärme. Da sie sich aber nun doch nicht gut mit Nachnamen anreden konnten, so beschränkten sie sich auf das Du. Das war eingewurzelte Gewohnheit zwischen den Vettern. Ein Mann in Livree mit Tressenmütze sah zu, wie sie einander, der junge Ziemsen in militärischer Haltung, rasch und ein bisschen verlegen die Hände schüttelten und kam dann heran, um sich Hans Castorps Gepäckschein auszubitten, denn er war der Concierge des internationalen Sanatoriums Berghof und zeigte sich willens, den großen Koffer des Gastes vom Bahnhof Platz zu holen, indes die Herren direkt mit dem Wagen zum Abendbrot fuhren. Der Mann hinkte auffallend, und so war das Erste, was Hans Castorp Joachim Ziemsen fragte: »Ist das ein Kriegsveteran? Was hinkt er denn so?« »Ja, danke«, erwiderte Joachim etwas bitter, »ein Kriegsveteran. Der hat es im Knie, oder hatte es doch, denn dann hat er sich die Kniescheibe herausnehmen lassen.« Hans Castorp besann sich, so rasch er konnte. »Ja, so«, sagte er, indem er im Gehen den Kopf hob und sich flüchtig umblickte. »Du wirst mir doch aber nicht weismachen wollen, dass du noch so etwas hast. Du siehst ja aus, als ob du dein Portepee schon hättest und gerade aus dem Manöver kämst.« Und er sah den Vetter von der Seite an. Joachim war größer und breiter als er, ein Bild der Jugendkraft und wie für die Uniform geschaffen. Er war von dem sehr braunen Typus, den seine blonde Heimat nicht selten hervorbringt, und seine ohnehin dunkle Gesichtshaut war durch Verbrennung beinahe bronzefarben geworden. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen über dem vollen, gut geschnittenen Munde wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Ohren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Hans Castorp fuhr fort: »Du kommst doch gleich mit mir hinunter. Ich sehe wirklich kein Hindernis.« »Gleich mit dir?« fragte der Vetter und wandte ihm seine großen Augen zu, die immer sanft gewesen waren in diesen 5 Monaten, aber einen etwas müden, ja traurigen Ausdruck angenommen hatten. »Gleich wann?« »Na, in 3 Wochen.« »Ach so, du fährst wohl schon wieder nach Hause in deinem Gedanken«, antwortete Joachim. »Nun, warte nur, du kommst ja eben erst an. 3 Wochen sind freilich fast nichts für uns hier oben, aber für dich, der du zu Besuch hier bist und überhaupt nur 3 Wochen bleiben sollst, für dich ist es doch eine Menge Zeit. Erst akklimatisiere dich mal, es ist gar nicht so leicht, sollst du sehen. Und dann ist das Klima ja auch nicht das einzig Sonderbare bei uns. Du wirst hier mancherlei Neues sehen, pass auf. Und was du von mir sagst, das geht denn doch nicht so flott mit mir, du in 3 Wochen nach Hause. Das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrennung und hat nicht viel zu bedeuten, wie Behrens auch immer sagt. Und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, 1/2 Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern.« »1/2 Jahr? Bist du toll?« rief Hans Castorp. Sie hatten sich eben vor dem Stationsgebäude, das nicht viel mehr als ein Schuppen war, in das gelbe Cabriolet gesetzt, das dort auf steinigem Platze bereitstand. Und während die beiden Braunen anzogen, warf sich Hans Castorp empört auf dem harten Kissen herum. »Ein halbes Jahr, du bist ja schon fast ein halbes Jahr hier. Man hat doch nicht so viel Zeit.« »Ja, Zeit«, sagte Joachim und nickte mehrmals geradeaus, ohne sich um des Vetters ehrliche Entrüstung zu kümmern. »Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. 3 Wochen sind wie ein Tag vor ihnen. Du wirst schon sehen. Du wirst das alles noch lernen«, sagte er und setzte hinzu. »Man ändert hier seine Begriffe.« Hans Castorp betrachtete ihn unausgesetzt von der Seite. »Du hast dich aber doch prachtvoll erholt«, sagte er kopfschüttelnd. »Ja, meinst du?« antwortete Joachim. »Nicht wahr? Ich denke doch auch«, sagte er und setzte sich höher ins Kissen zurück. Doch nahm er gleich wieder eine schrägere Stellung ein. »Es geht mir ja besser«, erklärte er. »Aber gesund bin ich eben noch nicht. Links oben, wo früher Rasseln zu hören war, klingt es jetzt nur noch rau. Das ist nicht so schlimm, aber unten ist es noch sehr rau. Und dann sind auch im zweiten Interkostalraum Geräusche.« »Wie gelehrt du geworden bist«, sagte Hans Castorp. »Ja, das ist, weiß Gott, eine nette Gelehrsamkeit. Die hätte ich gern im Dienste schon wieder verschwitzt«, erwiderte Joachim. »Aber ich habe noch Sputum«, sagte er mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken, das ihm nicht gut zu Gesichte stand, und ließ seinen Vetter etwas sehen, was er aus der ihm zugekehrten Seitentasche seines Ulsters zur Hälfte herauszog und gleich wieder verwahrte. Eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluss. »Das haben die meisten von uns hier oben«, sagte er. »Es hat auch einen Namen bei uns, so einen Spitznamen, ganz fidel. Du siehst dir die Gegend an?« Das tat Hans Castorp, und er äußerte: »Großartig.« »Findest du?«, fragte Joachim. Sie hatten die unregelmäßig bebaute, der Eisenbahn gleichlaufende Straße ein Stück in der Richtung der Talsohle verfolgt, hatten dann nach links hin das schmale Geleise gekreuzt, einen Wasserlauf überquert und trotteten nun auf sanft ansteigendem Fahrweg bewaldeten Hängen entgegen, dorthin, wo auf niedrig vorspringendem Wiesenplateau die Front südwestlich gewandt ein langgestrecktes Gebäude mit Kuppelturm, das vor lauter Balkonlogen von weitem löchrig und porös wirkte wie ein Schwamm, soeben die ersten Lichter aufsteckte. Es dämmerte rasch. Ein leichtes Abendrot, das eine Weile den gleichmäßig bedeckten Himmel belebt hatte, war schon verblichen, und jener farblose, entseelte und traurige Übergangszustand herrschte in der Natur, der dem vollen Einbruch der Nacht unmittelbar vorangeht. Das besiedelte Tal, lang hingestreckt und etwas gewunden, beleuchtete sich nun überall auf dem Grunde sowohl wie da und dort an den beiderseitigen Lehnen, an der rechten zumal die auslud und an der Baulichkeiten terrassenförmig aufstiegen. Links liefen Pfade die Wiesenhänge hinan und verloren sich in der dumpfen Schwärze der Nadelwälder. Die entfernteren Bergkulissen hinten am Ausgang, gegen den das Tal sich verjüngte, zeigten ein nüchternes Schieferblau. Da ein Wind sich aufgemacht hatte, wurde die Abendkühle empfindlich. »Nein, ich finde es offen gestanden nicht so überwältigend«, sagte Hans Castorp. »Wo sind denn die Gletscher und Firnen und die gewaltigen Bergesriesen? Diese Dinge sind doch nicht sehr hoch, wie mir scheint.« »Doch, sie sind hoch«, antwortete Joachim. »Du siehst die Baumgrenze fast überall, sie markiert sich ja auffallend scharf, die Fichten hören auf und damit hört alles auf, aus ist es Felsen, wie du bemerkst. Da drüben, rechts von dem Schwarzhorn, dieser Zinke dort, hast du sogar einen Gletscher, siehst du das Blaue noch? Er ist nicht groß, aber es ist ein Gletscher, wie es sich gehört, der Skaletta-Gletscher. Pitzmichel und Tinzenhorn in der Lücke, du kannst sie von hier aus nicht sehen, liegen auch immer im Schnee, das ganze Jahr.« »In ewigem Schnee«, sagte Hans Castorp. »Ja, ewig, wenn du willst. Doch, hoch ist das alles schon. Aber wir selbst sind ja scheußlich hoch, musst du bedenken. 1600 Meter über dem Meer. Da kommen die Erhebungen nicht so zur Geltung.« »Ja, das war eine Kletterei«, Mir ist Angst und Bange geworden, kann ich dir sagen. 1600 Meter. Das sind ja annähernd 5000 Fuß, wenn ich ausrechne. In meinem Leben war ich noch nicht so hoch. Und Hans Castorp nahm neugierig einen tiefen, probenden Atemzug von der fremden Luft. Sie war frisch und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhaltes, der Feuchtigkeit. Sie ging leicht ein und sagte der Seele nichts. »Ausgezeichnet«, bemerkte er höflich. »Ja, es ist eine berühmte Luft. Übrigens präsentiert sich die Gegend heute Abend nicht vorteilhaft. Manchmal nimmt sie sich besser aus, besonders im Schnee. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben, kannst du mir glauben, haben sie ganz unaussprechlich satt«, sagte Joachim. Und sein Mund wurde von einem Ausdruck des Ekels verzogen, der übertrieben und unbeherrscht wirkte und ihn wiederum nicht gut kleidete. »Du sprichst so sonderbar«, sagte Hans Castorp. »Spreche ich sonderbar?«, fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und wandte sich seinem Vetter zu. »Nein, nein, verzeih ich, es kam mir wohl nur einen Augenblick so vor«, beeilte sich Hans Castorp zu sagen. Er hatte aber die Wendung »wir hier oben« gemeint, die Joachim schon zum dritten oder vierten Mal gebraucht hatte und die ihn auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete. »Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort, wie du siehst«, fuhr Joachim fort. 50 Meter, im Prospekt steht 100, aber es sind nur 50. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp dort drüben. Man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunter befördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind.« »Ihre Leichen? Ach so, na hör mal«, rief Hans Castorp, und plötzlich geriet er ins Lachen. Ein heftiges, unbezwingliches Lachen, das seine Brust erschütterte und sein vom kühlen Wind etwas steifes Gesicht zu einer leise schmerzenden Grimasse verzog. »Auf dem Bobschlitten, und das erzählst du mir so in aller Gemütsruhe. Du bist ja ganz zynisch geworden in diesen 5 Monaten.« »Gar nicht zynisch«, antwortete Joachim achselzuckend. »Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Behrens selbst ist auch so ein alter Zyniker, ein famoses Huhn nebenbei, alter Korpsstudent und glänzender Operateur, wie es scheint. Mir wird dir gefallen. Dann ist da noch Krukowski, der Assistent, ein ganz gescheutes Etwas. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Er trägt nämlich Seelenzergliederung mit den Patienten.« »Was treibt er? Seelenzergliederung? Das ist ja widerlich«, rief Hans Castorp, und nun nahm seine Heiterkeit überhand. Er war ihrer gar nicht mehr Herr. Nach allem anderen hatte die Seelenzergliederung es ihm vollends angetan. Und er lachte so sehr, dass die Tränen ihm unter der Hand hervorliefen, mit der er sich vorbeugend die Augen bedeckte. Joachim lachte ebenfalls herzlich, es schien ihm wohl zu tun. Und so kam es, dass die jungen Leute in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen, der sie zuletzt im Schritt auf steiler, schleifenförmiger Anfahrt vor das Portal des Internationalen Sanatoriums Berghof getragen hatte.